bin jetzt 41 Jahre in der Nachfolge Jesu Christi. Als Jesus mich gerettet hat, hatte ich eigentlich von den Problemen des Reiches Gottes noch keine Ahnung. Ich war wie alle frisch Bekehrte in der ersten Liebe, voll Freude, voll Naivität. Aber ich habe dann im Lauf der Jahre, der vielen Jahre, sehr viele Kämpfe durchlebt. Ich ging von links außen nach rechts außen im Reich Gottes durch die ganze Bewegung hindurch. Aber immer wieder ist mir etwas begegnet und das hat mit unserem Thema zu tun. Das heißt hier der endzeitliche Kampf um den Herrn Jesus. Letztendlich auch mit Verführung, auch mit Kämpfen, auch letztendlich mit den, ich sage mal, den kleinen Gemeinheiten des menschlichen Lebens, auch der Gläubigen, habe ich festgestellt, dass letztendlich der Kampf immer um eine einzige Person geht. Es gibt viele Dinge auch endzeitlich, die man betrachten kann. Es gibt viele Dinge im Leben der Gläubigen, wo man sich drum drehen kann. Aber letztendlich geht der entscheidende Kampf um die Person Jesu Christi. An ihm scheiden sich die Geister und vor allem auch in der Endzeit. Wir haben heute eine Invasion des Islam in unserem Breitengraden. Der Islam sagt ganz klar, eindeutig, ohne jeden Vorbehalt und ohne jeden Zweifel, Allah hat keinen Sohn. Das heißt, der Gott des Christentums hat sich geoffenbart durch seinen eingeborenen Sohn, der wesensgleich mit ihm war, gleich in Wesens ist, genauso wie der Vater im Himmel vor Grundlegung der Welt in dieser Lichtswelt war, Geist wie der Vater. Und in dem Fall haben wir halt nicht den gleichen Gott. Diese Invasion ist ein zentraler Angriff gegen die Person Jesus, muss uns klar sein. Man kann hier nicht rumschmusen und so tun, als wäre das nicht so. Das ist wie Licht und Wasser, Licht und Feuer, Wasser und Feuer, Licht und Finsternis, also einfach das krasse Gegenteil, sage ich jetzt mal. Da ist nichts zu machen, gell? Da ist überhaupt nichts zu machen. Das ist etwas, das kann man auch nicht heilen. Parallel dazu kommt natürlich was Zweites, wir haben inzwischen in der evangelikal oder evangelischen Welt haben wir Abkehr von der Person Jesu. Als ich zum Glauben kam, war es klar, es ging immer nur um den Herr Jesus. Es ging letztendlich darum, sich zu ihm zu bekehren, sein kostbares, teures Blut, das war das Ein und Alles. Und wenn das nicht da war, war alles nichts. Da hat es keine Rolle gespielt, ob das jetzt ein Pietist war, ein Freikirchler, ein Methodist. Bei den klaren Leuten war immer etwas klar, der Herr Jesus war das Zentrum. Er war das, um was man sich gedreht hat. Und heute ist hier eine ungeheure Abkehr. Man gibt den Herr Jesus Preis aus niedrigen Gründen. Aus, ich sage es einmal, spöttisch kirchenpolitischen Gründen, aus politischen Gründen, aus Machtgründen, aus vielen, vielen, vielen Motivationen heraus. Und was jetzt neu auflebt, das war für mich wieder eine neue Erfahrung. Ich habe mit diesen Leuten vor 35 Jahren, 36 Jahren sehr schnell mal gekämpft. Es kommt jetzt wieder eine Bewegung auf, im Süden auch, hat unsere Gemeinde auch angegriffen, dass wir heftig Widerstand leisten mussten. Da ging es um Arianer, um Unitarier, Leute, die sagen, nur der Vater ist Gott. Die also mal Jesus die Gottheit absprachen, die ihm die Präexistenz absprachen. Und da ist mir das wieder klar geworden, es geht eigentlich der ganze Kampf, völlig egal von den direkten Gegnern, wie jetzt im Islam, von einer abgefallenen Christenheit, wie den Theologen, was hier so rumkreucht und fleucht und letztendlich die gräulichsten Dinge verbreitet, bis hin zu den Leuten, die sich als rechtgläubig geben. Es geht immer nur um die Person Jesu. Und in der Endzeit, das ist auch logisch, wenn der Antichrist die Spitze dieses Eisbergs ist und der letzte Frontalangriff des Teufels, so wie es in 2. Thessalonicher 2 beschrieben wird, dann ist es klar, wenn die Fälschung, der Anstattchristus, kommt, wenn der vorbereitet wird vom antichristlichen Geist, dann ist es klar, dass der erste Schlag immer zuerst gegen den Echten geht, gegen den Herr Jesus. Und das ist ein ungeheures Spannungsfeld. Und ich habe den Eindruck, die Gläubigen sind naiv. Es ist so eine naive Frömmigkeit. Man ahnt überhaupt nicht, dass das ein Kampf auf Leben und Tod ist. An der Person Jesu scheidet sich nicht nur die Geister, sondern da entscheidet sich alles. Ich möchte nochmals das Zitat wiederholen, das Menge in seiner Bibel reingeschrieben hat, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das ist im tiefsten Sinne des Wortes so. Und Den Leuten ist etwas nicht klar. Wenn man den Herr Jesus aus der Mitte verdrängt, wenn man den Herr Jesus verliert, dann habe ich einen absoluten Gegner, den dreimal heiliger Gott. Das muss mir klar sein. Der Jesus ist das Zentrum des Denkens des lebendigen Gottes. In 2. Korinther 11, nachdem Paulus sagt, er will die Gemeinde als keusche Jungfrau Christus zuführen, sagt er, er hat aber Angst. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Die Brautgemeinde ist die Gemeinde, die der Herr Jesus in der Wiederkunft erwartet, mit einem brennenden Herzen. Und die Gemeinde soll herausgearbeitet werden in den Kämpfen der Endzeit. Da scheiden sich die Geister, da scheidet sich auch Geist und Fleisch. Da scheidet sich die Jungfrau, die Echte und die Unechte. Da kommt es heraus. Aber jetzt sagt Paulus etwas, das mich erschüttert. Er sagt, das Ziel, dass er die Gemeinde Christus als Jungfrau zuführt, hat ganz hinterhältige Gegner. Und ich lese jetzt einfach weiter. Ich aber fürchte, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass eine bräutliche Gesinnung, die rechte Haltung dem Herrn Jesus gegenüber, mit einer gewissen Einfalt verbunden ist. Einfalt hat keine Hintergedanken. Einfalt ist wie ein Kind, das sich den Eltern anvertraut. Einfalt hat tiefstes Vertrauen. Diese Einfalt, die hier gemeint ist, ist einfach, dass der Jesus mein Ein und Alles ist. Ich vertraue mich ihm an. Ich habe keinerlei Bedenken, dass er einen Fehler macht. Ich habe keinerlei Bedenken, wenn ich ihm folge, dass etwas nicht richtig sein könnte. Das ist diese Einfalt. Und jetzt erklärt er etwas und das ist teuflisch. Jetzt erklärt Paulus, was diese herrliche, heilige Einfalt kaputt macht und zerstört. Und er sagt, und das ist der antichristliche Angriff, in frontaler Art und Weise, der heute geschieht, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das gut. Und er redet dann auch von den falschen Arbeitern. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass man einen falschen Jesus bekommen kann. Eine Fälschung und ein falscher Geist. Ich weiß nicht, ob es allgemein im Bewusstsein der Gläubiger drin ist, was die Bibel sagt, wie der Heilige Geist wirkt. In Johannes 16, 7 bis 14 wird das erklärt. Kurzform, er wird Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird das Zukünftige offenbaren und er führt uns in die ganze Wahrheit, sprich das Wort Gottes hinein. Aber der zentrale Punkt und die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist immer noch Vers 14. Da sagt der Herr Jesus, er wird mich verherrlichen. Und der Heilige Geist ist immer ein Geist, der der Herr Jesus verherrlicht, ihn jetzt in den Mittelpunkt stellt. Ich sage den Leuten, wenn ihr wissen wollt, ob Fülle des Heiligen Geistes da ist, dann müsst ihr nicht sehen, ob die Leute Kraftwirkungen verspüren oder ähnliches, sondern ihr müsst nur gucken, was ist im Mittelpunkt? Ist der Herr Jesus im Mittelpunkt? Strahlend im Zentrum? Dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Heilige Geist wirkt. Ist der Herr Jesus nicht im Mittelpunkt? Dann kann das alles super sein, das kann das intelligent sein, dann kann das von tiefen Erkenntnissen umrahmt sein, kann die tollsten Reaktionen hervorrufen. Ist nicht der Heilige. Der Heilige Geist führt immer ins Zentrum und immer hat er der Herr Jesus als zentralen Mittelpunkt. Paulus sagt hier, wenn man den falschen Jesus bekommt und ein falscher Geist, ein falscher Jesus darstellt, dann ist es ein anderes Evangelium. In Matthäus 3, Vers 17 sehen wir einfach, wie Gott der Vater seinen Sohn sieht. Es heißt hier, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf dem Berg der Verklärung, da haben wir das klassische, fleischliche, sinnlose Getue, wenn der Mensch beginnt, mit menschlichen Mitteln das Evangelium, ich sage es einmal so, aufzubereiten. Das macht hier auf dem Berg der Verklärung, in dem Fall, der Petrus. Er sagt, er will Mose und Elia eine Hütte bauen. Und er sagt zwar noch, und dir, Herr, die dritte. Wisst ihr was? Da kommt das Menschliche, Jesus und. Jesus, Mose war doch nicht falsch, oder? Israel. War doch gut. Elia, der Prophet, der entrückt wurde im feurigen Wagen, war doch gut. Und Mose in seiner menschlichen, seelischen Frömmigkeit sagt, Jesus, dir und deinen zwei, mit denen du redest, bauen wir eine Hütte. Und das ist die einzige Stelle, die ich in der ganzen Bibel kenne. Ich lasse mich belehren, wenn es eine weitere gibt. Aber ich habe nie eine gefunden. Das ist der einzige Punkt, wo Gott selber persönlich einen Menschen unterbricht, wenn er hier etwas sagt. Da sagt die Bibel ganz einfach, als er noch redete, als war der Petrus nur dran, seine fromme Theorie hier weiterzugeben, überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, er fährt ihm über den Mund, sagt man bei uns. Er hat ihn gestoppt und in dem Moment sagt er, nicht Elia, nicht Mose, nicht Nebendinge, hier ist das Zentrum, das ich will, mein Sohn. Und was er sagt, das sollt ihr hören. Und jetzt passiert es, es hat mich erschüttert, als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jetzt kommt die Furcht Gottes über sie. Wenn Gott der Vater seinen Sohn offenbart, dann kommt die Furcht Gottes ins Herz der Gläubigen hinein. Und das Schönste, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als der Herr Jesus dann diese erschrockenen Jünger, die zusammenbrechen, interessant, Mose und Elia verschwindet in diesem Gesicht. Was jetzt interessant ist, Vers 8, als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und das ist der Wille Gottes. Und das ist das Zentrum. Wisst ihr, ich sage nicht, die anderen Fragen sind nebensächlich, die sind auch wichtig. Gott hat sein Wort geoffenbart, hat uns die Lehre der Apostel gegeben, hat uns die Evangelien gegeben, hat uns diese herrliche Wahrheit gegeben. Aber diese Wahrheit darf nie, nie losgelöst sein von der Person Jesu. Er ist immer das Zentrum. Alles dreht sich um ihn. Wenn das nicht der Fall ist, dann kriegen wir ein wirkliches Problem. Und in Johannes 5. Und ich denke, wenn ein Mensch das begreift, dann wird er vorsichtig, wie er vorgeht. Da sagt der Jesus, dass er nicht aus sich selber tun kann, dass der Vater ihn liebt, dass der Vater ihm alles zeigt, dass er ihm größere Werke zeigen wird als diese und dass ganz klar, so wie der Vater die Tote auferweckt und lebendig macht, dass der Sohn praktisch lebendig macht, und zwar, wenn er will. Also er zeigt jetzt, er ist genau gleich wie der Vater in seiner Handlungsweise und sagt dann in Vers 22, und das muss uns klar sein, dass der Vater im Himmel nicht richtet, sondern er hat alles Gericht seinem Sohn übergeben. Wir müssen das einmal sehen, wie der lebendige Gott seinen Sohn in den Mittelpunkt stellt und ihm das gesamte Gericht übergibt. Das muss uns zu denken geben und jetzt erklärt er warum. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es uns klar sein muss, wenn man die Person Jesu nicht ins richtige Licht stellt, ihn nicht entsprechend ehrt, dass wir uns gegen den lebendigen Gott stellen, um jetzt noch so fromm ist. Und der antichristliche Geist wird immer ein Merkmal haben. Ihr könnt den antichristlichen Geist sofort durchschauen. Er hat nie Jesus im Mittelpunkt. Und das, was heute passiert, der Abfall der Gemeinde. Wisst ihr, ich habe zu der Zeit, wo ich zum Glauben kam, habe ich einmal bewundernd aufgesehen zu diesen strengen Gemeinden. Und ich habe so viele solcher Gemeinden gesehen. Ich habe sie alle weggesehen in den letzten 10 Jahren. Und da gibt es einen zentralen Punkt, Vers 23. Er sagt nämlich, der Vater übergibt dem Sohn jedes Gericht aus folgendem Grund. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Geschwister, ich weiß nicht, was ihr fürchtet. Ich habe keine Angst vom Gericht Gottes, weil ich weiß, dass Jesu Blut meine Sünder hinweggenommen hat. Ich habe auch keine Angst, das kann man jetzt leicht sagen, wenn es nicht dran ist, aber ich habe Stand heute keine Angst vorm Sterben, weil ich weiß, wenn ich die Augen schließe, werde ich durch Jesu Blut in der Gegenwart Jesu sein. Wisst ihr, was ich heute fürchte, solange ich noch hier bin, auch im Körper und vor Gott noch in Verantwortung hier lebe auf dieser Erde und noch meine Aufgabe erfüllen muss, meine Berufung, ich fürchte nur eines, das sage ich meinen Brüdern manchmal, wenn der Jesus sagt in der Offenbarung, dass er der Leuchter der Gemeinde von der Stelle rückt, kann es auch übersetzen, dass er ihn umstößt und wegwirft. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Ich sage es mal vorsichtig, wenn der Herr Jesus aus der Mitte geht, wenn der Herr Jesus durch tollste geistliche Aktivität und alles Mögliche, auch in der Verkündigung, in allem, wenn der Jesus nachhaltig aus der Mitte geht, dann wird der Leuchter der Gemeinde umgestoßen. Gnadenlos. Das muss uns klar sein. Das heißt, bei dem antichristlichen Angriff, der gegen den Herr Jesus geht und ihn aus der Mitte nehmen will, und egal was es ist, ob es der Islam ist, ob sie Theologen sind, sind nicht alle so, aber einfach diese Leute, die solche Lehren propagieren, oder ob es eine abgefallene Christenheit ist, die lieber die Leute unterhalten will. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist eine Versammlung mit 5 Leuten, wo der Herr Jesus in der Mitte ist, lieber, wie eine mit 500, wo der Herr Jesus nicht in der Mitte ist. Das ist keine Frage. Aber red du doch mit den Leuten. Zu mir kommen die Leute und sagen, oh, das dürfen wir nicht sagen, sonst bleiben die Leute weg. Und ich sage, wenn sie dann wegbleiben, dann sind sie fort, dann lass sie fort sein. Wisst ihr, wir müssen das tun, was Paulus sagte. Ich weiß nichts als Christus, den Gekreuzigten. Der Herr Jesus in Vollmacht und im Zentrum unseres Denkens, Glaubens, Lebens und unserer Verkündigung halten. Und wenn wir das tun, dann wird der Sohn geehrt. Und dann wird Gott sich zu uns stellen. Und dann wird er sich auch gegen unsere Gegner stellen. Wir werden stille sein. Er wird für uns kämpfen. Und ob er dann in seinem weisen Ratschluss uns triumphieren lässt, uns entfliehen lässt in dieser Endzeit, oder ob wir Märtyrer werden, das ist dann im Wille Gottes. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Dann wird auf jeden Fall in unserem Leben der Wille Gottes geschehen. Und dieser endzeitliche Kampf geht durch diesen antichristlichen Geist gegen diese Stellung Jesu Christi in unserem Leben. Wisst ihr, man kann ja sich an Bibelstelle gewöhnen. Ich habe festgestellt, man gewöhnt sich dran. Man kennt die Stelle und liest sie runter. Manchmal ist vielleicht Zeit, dass man stoppt. Zum Beispiel, wenn man Kolosser 1 liest. Ab Vers 15 sagt die Bibel, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist die einzige Offenbarung des unsichtbaren Gottes in dieser Welt. Jetzt sagt die Bibel, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und ist zusätzlich das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wisst ihr, das muss man sich einfach ganz langsam vergewärtigen. Alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles geht zu ihm hin. Ist euch jetzt klar, wenn das der Wille Gottes ist, was es eigentlich für eine Schande ist, wenn wir den Herr Jesus nicht im Zentrum haben? Wisst ihr, das mag man nicht zu sagen. Wenn ich manchmal sage, ihr könnt eure ganzen Programme einpacken, ihr könnt eure, Entschuldigung, ich sage es jetzt mal, wie ich es denke. Ich habe das Problem, dass ich manchmal Sachen denke und wenn ich es dann sage, hinterher reut es mich manchmal. Aber manchmal muss man es einfach sagen, dass ich manchmal sage, und manche Missionswerke oder, ich sage mal, Werke, die der Herr Jesus nicht im Mittelpunkt haben, lass sie uns schließen. Ich habe zu meinen Brüdern gesagt, wir haben eine Arbeit. Ich habe gesagt, Brüder, lasst sie uns aufgeben. Ich hätte mal sehen sollen, was das für einen Wirbel in der Gemeinde gegeben hat. Wisst ihr, manchmal musst du bereit sein, um Jesu Willen, auch vor den Leuten schlecht dazustehen. Aber wenn du durchsetzen kannst, dass der Jesus im Mittelpunkt ist, musst du alles tun. Alles ist von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Und der Endzeitkampf, glaub mir das, der wird nur um die Person Jesu gehen. Alle diese Dinge, die wir jetzt auch in dieser Konferenz gehört haben, alles, was ich hier zusammenbringe, ich beobachte sehr genau. Und ich lese von links aus auch noch rechts aus, was mir hier auf den Tisch flattert. Es ist einfach so, man versucht langsam aber sicher, ein Evangelium aufzubauen, das sehr fromm ist von der Formulierung her, von den Zielsetzungen, das hehre Ziele hat, das aber langsam aber sicher was ganz Einfaches macht. Ich habe es am Anfang nicht erkannt. Sie geht einfach hin und tauscht den Herrn Jesus gegen den Mensch aus. Es ist nicht mehr der Jesus im Zentrum, sondern der Mensch. Und ohne es zu wollen, auch wenn ich zu den Leuten sage, ihr habt das soziale Evangelium, die sagen, nein! Wisst ihr, sie erkennen das überhaupt nicht mehr. Die Bibel sagt klipp und klar, wir sind durch Gnade gerettet, Epheser 2, Vers 8. Wir haben im Glauben die völlige Erlösung empfangen und zu dieser völligen Erlösung gehört, und jetzt muss ich einfach sagen, was der Jesus macht, macht er perfekt. Ich kann nichts hinzutun. Mein Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. 1. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Gnadengabe. Römer 12, 3, mein Maß des Glaubens. 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsfeld. Gibt er mir alles. Aber der fünfte Punkt ist vielleicht der wichtigste. Die Werke, die ich tun soll, sind in diesem Paket drinne und fertig. Das heißt, es ist alles in mir drin. Wenn ich jetzt im Gehorsam, im Geiste wandle, wird diese Berufung natürlich gemäß meinem Wachstum, beim Baby noch ganz gering, beim Jüngling stärker, beim Erwachsenengläubiger kommt es zur vollen Reife, wird dieses Paket vom Herr Jesus selber aktiviert und ausgepackt. Und dann im Schluss wirst du ganz einfach, ohne dass du jetzt dich verkrampfst, wirst du alle die Werke tun, die Gott dir bereitet hat. Aber die sind vom Herrn Jesus gemacht. Ich reagiere da nur drauf. Und somit ist wieder alle Ehre wo? Bei ihm. Wisst ihr, und wenn man das nicht mehr sieht, dann geht man unter. Im Alten Testament beginnt es ganz einfach. Da fragt man in Sprüche 30,4, weißt du, dass Gott einen Sohn hat? Wie ist sein Name? Er ist noch verdeckt. Dieser herrliche Name Jesus ist noch nicht geoffenbart. Und auch Richter 13, das hat mich immer sehr, sehr erschüttert, als hier ihre Zeit, wo Israel im völligen Abfall war und wo es wirklich um alles ging, als dann Simson berufen wurde und sein Vater Manoach dem Herrn Jesus begegnet. Er weiß ja nicht, dass der Herr Jesus ist. Er weiß ja nicht, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist. Und er merkt etwas. Wisst ihr, selbst diese Leute im alten Israel, wo ja der Geist der Sohnschaft noch nicht da war, in diesem alten Israel, die letztendlich jetzt auch hier mit im Abfall waren, hatte zumindest sofort, als der Sohn Gottes auftritt, ein Empfinden. Er fragt ihn, was ist dein Name? Er ahnt es und merkt es, dieser Name Jesus, er wusste ja nicht, dass Jesus ist, aber sagt, dieser Name, das ist ein Geheimnis, diese personische Geheimnis, da ist was dahinter, das ist nicht menschlich. Wohl hat er gespürt, dass er hier auf Gott in der Offenbarung des Alten Testamentes trifft. Und jetzt sagt der Herr Jesus als der Engel des Herrn zu ihm in Vers 18, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und wunderbar ist auch, dass er dann sofort auf dem Fels ein Opfer bringt. Er zeigt schattenbildlich sofort an, was die vollkommene Erlösung bedeutet. Das heißt, man hat hier etwas Wunderbares, dieser geheimnisvolle Name, der dann in Matthäus 1, Vers 21 plötzlich geoffenbart wird. Der ist im Alten Testament das große Geheimnis. Und jetzt wird er offenbart, indem die Schrift sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Da steht das Wort für das richtige Retten. Es gibt für Rette zwei Worte. Es gibt das Ruomai, das heißt, mich rette aus allen möglichen Situationen. Und Sozo, das ist die reelle Errettung, die mich aus dem Elend reißt, die mich aus dem Sünde-Elend herausreißt. Er sagt hier, dann wird der kommen, der dich wirklich bis in letzter Konsequenz rettet. Und der Name Jesus ist ja letztendlich eine Kräzisierung, also im Griechischen dann geschrieben worden, im Hebräischen heißt es Jehoshua, Kurzform ist Jeshua. Und ich habe irgendwann, es hat mich einfach, ich weiß nicht, wie ich dazugekommen bin, habe ich mal angefangen nachzusehen, wo im Alten Testament Jeshua steht. Und ich lese uns mal Jesaja 12, Vers 2 und 3. Um zu zeigen, wie Gott schon im Alten Testament seinen Sohn offenbart. Dort heißt es, siehe, Gott ist mein Heil, dort steht Jeshua, griechisch Jesus. Ich will vertrauen, ich lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, er wurde mir zur Rettung, da steht wieder Jeshua. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Da steht wieder Jeshua. Ich weiß ja nicht, was ein Jude empfunden hat, der dann wusste, zur Zeit Jesu, hier ist Jeshua. Was der empfunden hat, wenn er das gelesen hat. Das Alte Testament hat eine einzige große Quelle aller Offenbarungen. Wisst ihr, 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Im Anfang war das Wort und das Wort. Entschuldigung, das ist Johannes. Der Geist Gottes schwebte über der Finsternis, über den Wassern. Und dann spricht Gott, wenn er spricht, ist das Wort da. Und sofort sagt die Bibel, wird das Licht der Welt ist da, erscheidet Licht von der Finsternis. Da ist der Herr Jesus auf den ersten vier Versen der Bibel, hast ihn sofort in perfekter Offenbarung. Wieso? Und da siehst du, wie Gott der Vater alles perfekt macht. Millionen von Tieren müssen sterben, dass sie wissen, durch das Blut eines Opfers müssen wir gerettet werden. Alles steuert auf den Sohn zu. Das ganze Alte Testament, jede Offenbarung Gottes hat das Ziel, Jesus letztendlich allein. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo ich Bauchweh habe. Weil ich einfach merke, wie die Gläubigen es nicht verstehen. Ich habe ja wieder draußen das Manuskript, aber erlaubt mir einfach, von dem wegzugehen und Exkurs zu machen. Etwas, was mich bis aufs Blut erschüttert, bis zur heutigen Stunde. Römer 5, 12 sagt ganz klar, in Adam sterben alle. Ich möchte es ganz kindlich erklären. Als Adam und Eva sündigen, passiert etwas. Ihr Geist stirbt. Der ist jetzt tot in Sünde. Das heißt, das Organ, mit dem er mit Gott kommuniziert, ist tot, zerstört. Sofort merken sie, dass sie nackt sind, sofort fliehen sie, sofort verstecken sie sich vor Gott. Dann kriegen sie Kinder. Die Kinder, die sie gezeugt haben, siehe Kain, der Erstgeborene, ist ein Mörder. Der Teufel ist der Vater der Lüge und der Mörder von Anfang an. Durch diesen Sündenfall sind sie unter die Fuchtel des Teufels gekommen. Wisst ihr, und die Bibel sagt ganz klar, Adam hat Leben zerstört. Er hat das geistliche Leben zerstört. Und wenn wir jetzt 2. Mose 21, das ist nämlich der Grund, warum wir das mosaische Gesetz haben, nicht nur als Offenbarung der Heiligkeit Gottes, sondern auch, dass wir die Erlösung verstehen. Wisst ihr, das ist fürs Verständnis. Und meine Hoffnung ist, wenn wir das alles verstehen, dass wir dann, egal in welcher Art und Weise dieser antichristliche Geist aufblitzt und gegen die Person Jesu geht, dass wir von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte Widerstand leisten und das zurückschlagen. Dass wir es nicht mehr ertragen und es uns nicht gefallen lassen, dass es gegen die Person Jesu geht. Wie so ein 2. Mose 21, 23 sagt, wenn ein Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Und da steht im Hebräischen Nefesh. Und Nefesh ist das gleiche wie Psyche im Neuen Testament. Das ist einfach Seele. Das heißt, Adam war jetzt tot in Sünde. Eva war tot in Sünde. Kain war tot in Sünde. Die waren alle tot. Und jetzt sagt Gott, du musst, wenn du wieder mit mir in Ordnung kommen willst, musst du mir das Leben, das du zerstört hast, zurückerstatten. Hat er aber keins. Die Falle war perfekt, er hat keins. Er ist erledigt. Wisst ihr, und Gott offenbart es weiter, ganz langsam. Und da sehe ich auch den Sinn vom Alten Testament. Ich sage den Leuten manchmal, ihr müsst das Alte Testament lesen, auch mit den Augen des Neuen. Und da sagt er in 3. Mose 17, Vers 11, denn das Leben, wieder Nefesh, die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Das heißt, er sagt hier klipp und klar, man muss praktisch einen Menschen haben, der unverseuchtes Blut hat, dessen Geist nicht tot in Sünde ist. Gab es aber keinen. Jetzt kommt dieser Ratschluss der Ewigkeiten, dieser Ratschluss, der atemberaubend ist, dass der Vater im Himmel seinen Sohn, und er macht es freiwillig, auf die Erde schickt. Wisst ihr, und jetzt muss man sich etwas vergegenwärtigen. Wisst ihr, wir haben so kindliche Vorstellungen vom Himmel und Engelchen mit Flügeln und so. Die Bibel geht davon aus, es gab, bevor es Zeit gab, auch die Ewigkeit und alle Zeit ist durch der Herr Jesus geschaffen, gab es einen Zustand, der ist nicht erklärbar, ist auch nicht verstehbar von meinem Verstand. Das steht im 1. Timotheus 6, 17. Gab es Und Philipper 2, ab Vers 5, dort wird es beschrieben, in diesen zwei Blöcken. Da gab es einen Zustand, wo der Herr Jesus beim Vater im Himmel war, in seiner selber Gestalt. Geist. Genauso wie der Vater Geist ist, Gott ist Geist. Und genauso war der Sohn beim Vater Geist. Und dort war niemand, da gab es auch keine Zeit. Man kann jetzt nicht sagen, das war vorher, da gab es kein Vorher. Das ist auch nicht ewiges Sein, das ist mehr, das ist nur Gegenwart. Und da war der Vater und der Sohn in einer Gemeinschaft, beide Geist, unvorstellbar. Und jetzt ist der Sohn bereit, zuerst schafft er die Zeit, die Ewigkeiten, alles, und dann ist er bereit, nachdem der Sündenfall passiert ist, die Himmel, und das ist das eigentlich, was die Bibel Überhimmel nennt, Epuranus, diesen Zustand der Lichtwelt zu verlassen, völlig zu verlassen und Mensch zu werden wie wir. Warum? Ist ganz einfach. Es musste ein Mensch geboren werden, der wie Adam ursprünglich keine Sünde hatte. Aber dieser Mensch musste ja nicht nur der Adam erlösen, da hätte einer gereicht. Jetzt musste diese Person den Wert haben, weil Gott ja in seinem Vorherwissen das alles gewusst hat, um Millionen von Menschen zu erlösen. Also wird der Sohn Gottes, der mit Gott, dem Vater, wesensgleich ist. Das ist ganz wichtig, die Gottheit Jesu. Und wenn jemand die Gottheit Jesu angreift, dann greift er unsere Erlösung an. Weil ein Jesus, der nur ein Mensch gewesen wäre, selbst durch das Wunder vom Heiligen Geist gezeugt, hätte uns nicht alle erlösen können. Er hätte nur der Adam erlösen können. Und in dem Moment geht der Sohn Gottes durch das Wunder der Jungfrauengeburt. Versteht ihr jetzt auch, warum es so eine Schande ist und eine Lästerung, wenn die Theologen sagen, namhafte Theologe, die Frau erzähle ich jetzt gar nicht, weil die sind für mich in dem Fall sowieso disqualifiziert, die darf ich gar nicht lehren. Wenn die dann Unsinn erzählen, muss ich sagen, gut, okay, das ist die andere Seite. Ihr wisst, wen ich meine, Frau Käsmann. Ich sage einfach den Namen. Wisst ihr, wenn namhafte Leute sagen, Jungfrauengeburt, nein, dann muss ich sagen, Entschuldigung. Früher zu meiner Zeit haben wir wenigstens noch auf den Bultmann geschimpft. Heute schimpfen wir nicht einmal mehr. Wenn der Herr Jesus nicht durch den Heiligen Geist gezeugt ist und wenn er nicht ihrer Jungfrau geboren ist, sind wir alle verloren. Alle. Wir haben keine Chance. Warum musste der Herr Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt werden? Das ist ganz einfach. Die Sünde wird vom Vater übertragen. In Adam sterben alle, nicht in Eva. Der Vater überträgt die Sünde. Das heißt, Gott nimmt eine Frau aus dem Volk Israel, die keusch, rein, jungfräulich war, und er hat 7 Völker ausgerottet. Wisst ihr warum? Nicht, weil Gott Völker ausrottet, sondern weil der Teufel über Bileam versucht hat, das Volk Israel okkult zu verseuchen. Der Teufel wusste, dass hier was passiert, und er wollte verhindern, dass hier ein reines Gefäß ist, um den Messias geboren werden zu lassen. Das sind die ganzen Handlungen, wo Gott Israel so stark straft, wenn sie in Okkultismus gehen. Das hat den Hintergrund, weil Jesus geboren werden musste. Und dann ist Maria bereit. Und dann wird der Herr Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt. Weil er auch durch den Heiligen Geist gezeugt ist und ihre wirkliche Frau zur Welt kommt, ist ein richtiger Mensch. Nach Geist, Seele und Leib. Wie wir. Das war kein mystischer Vorgang. Es war ein wirklicher Mensch. Wie wir. Aber ohne Sünde. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jetzt wird der Herr Jesus geboren und er hat keine Sünde. Was für ein Gräuel, wenn Kreise wie die Norweger sagen, der Herr Jesus hat die Sündenatur. Was ist das für ein Gräuel? Wisst ihr, er hat keine Sünde gehabt. Er hat auch keine Sündenatur gehabt. Sondern er wurde so geboren, dass das eben nicht war. Und jetzt hast du einen Mensch, der keine Sünde hat, der Wert der Gottheit hat, also alles erlösen kann. Also da spielt es dann keine Rolle, ob sich im Laufe der Kirchengeschichte 10 Millionen oder 20 Millionen bekehren. Das Blut Jesu reicht für alle aus. Und gleichzeitig, unabhängig von dem, hast du dann von der Erlösung her, von der Gesamtheit her, hast du ein einziges Mittel. Ein einziges Mittel. Genauso wie es im Alten Testament vorhergesagt wird und prophezeit wird, das Blut. Und dieser Mensch, der Gott und Mensch gleichzeitig war, ist ein Geheimnis. Die Bibel erklärt das nicht näherst. Die Bibel erklärt viele diese Dinge nicht. Sie erklärt auch nicht, wie das war, dass der Herr Jesus beim Vater im Himmel in dieser Lichtswelt ist, wo es keine Zeit gab und gibt und wo er in der gleichen Gestalt war. Wisst ihr, und mir ist das klar geworden. Jetzt ist er auferstanden von den Toten. Er ist wieder in die Lichtwelt zurückgegangen, zur Rechte Gottes, also schon wieder Geist. Wo ist drauf Verstehungsleben? Sagt die Bibel nicht. Sie sagt uns nicht alles. Aber sie sagt uns nur die große Wahrheit. Und jetzt habe ich eine gewaltige Erlösung. Es muss eigentlich nur noch etwas passieren. Jetzt muss der Sohn Gottes sterben, sein Blut vergießen, muss ins Totenreich gehen, und das tut er. Er entwaffnet den Teufel, sagt die Bibel, absolut. Er nimmt jeder Finsternis, macht alles weg. Und jetzt kommt die Auferstehung. Und ich habe lange die Auferstehung nicht verstanden, bis mir von diesem rechtlichen Hintergrund her alles klar war. Wenn der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist und die Bibel sagt, er trug die Sünde der Menschheit am Kreuz, dann ist Folgendes passiert. Wenn er aufersteht, dann hatte er persönlich keine Sünde. Sonst hätte ihn der Teufel halten können. Wenn er aufersteht, dann hat sein Blut alle Sünde ausgelöscht. Er hat für alles bezahlt, rechtlich. Praktisch wird es bei einem Menschen ausgelöscht, wenn er kommt. Aber er hat alles vollbracht. Der Teufel hat kein Anrecht. Alle Sünde sind bezahlt. Und in dem Moment, wie das war, konnte er leiblich auferstehen. Darum ist er leiblich auferstanden. Die Bibel sagt, er durchschreitet die Himmel. Hebräer 10, Vers 19. Interessant ist, ich weiß bis heute nicht, wann er die durchschritten hat. Sagt sie nicht. Aber er hat die Himmel durchschritten. Hat sein kostbares und teures Blut in das Heiligtum im Himmel gelegt. Wisst ihr, was das ist? Das ist das, was Mose auf dem Berg der Verklärung, oder was Verklärung, auf dem Berg Sinai, auf dem Berg der Offenbarung ist der bessere Ausdruck, sehen durfte. Gott hat ihm hier letztendlich das Muster des himmlischen Heiligtums gezeigt. Und als dann die Stiftshütte auf der Erde gebaut wurde, hattest du ein perfektes Muster dessen, was im Himmel ist. Jetzt ist er ganz einfach hingegangen, im Himmel legt sein kostbares und teures Blut auf diesen Sühnedeckel im Himmel. Und die Bibel sagt jetzt, Römer 3, 25, Hilasterion heißt es, im Hebräischen Kaporet, er legt das Blut auf den Sühnedeckel und die Bibel sagt, Jesus selber ist der Sühnedeckel. Das heißt, das war das ganze Opfer Jesu, man kann das nicht erklären. Und in dem Moment war die völlige Erlösung für uns alle fertig. Und in dem Moment, als dann der Vater im Himmel, der Heilige Geist, als Geist der Sohnschaft ausgießt, den er dem Sohn gibt, ist jetzt der Heilige Geist Träger dieser Erlösung, dieser vollkommenen Erlösung, wo das Maß meines Glaubens drin ist, mein Platz im Leib Christi, wo meine Werke drin sind, wo meine Gnadengabe drin ist und mein Aufgabengebiet. Es ist alles perfekt, alles vollbracht. Wisst ihr, und wenn man jetzt das Neue Testament einmal liest, auch die Evangelien, vor diesem Hintergrund her, und die ganzen Opfergesetze zielen nur auf Jesus, alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm, dann passiert was ganz Einfaches. Johannes 1, 29, da ruft Johannes der Täufer, als er ihn sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wisst ihr, und jetzt ist doch die Offenbarung da. Jetzt weiß ich, er ist das Opferlamm aus 3. Mose 1. Er ist das Opfer, dem die Haut abgezogen wurde. So saß der Jesaja sagt, er sah nicht mehr wie ein Mensch aus. Er hat uns nicht mehr gefallen. Er ist der, der zertrennt wird. Trennung vom Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist der, der im Gericht, im Feuer Gottes völlig verbrannt wird als Ganzopfer. Jetzt hast du es. Hier hast du das Lamm. Und jetzt plötzlich geht die Offenbarung der gesamten Opfer auf. Jetzt siehst du, dass die ganze Bibel eine vollkommene Einheit, etwas Wunderbares, Untrennbares ist, dass alles, ich sag's mal so, wirklich, aber auch absolut alles, was sie uns offenbart, als Offenbarung des Sohnes Gottes nützt. Und wenn du das siehst, dann kannst du nur noch in heiliger Ehrfurcht erstarren. Und wenn ich das in der Tiefe verstehe und in meinem Herzen brennend, auch in der stillen Zeit, von der Heiligen Schrift her bewege und der Herr Jesus anbete und durch ihn der Vater im Himmel, dann kann der antichristliche Geist mir nichts mehr anhaben. Er prallt ab. Er prallt ab. Wenn ich das aber alles nicht verstehe und nicht für den Herr Jesus brenne, dann geht es relativ schnell, dann drängt mich der Heilige Geist. Dann macht es nicht der falsche Geist. Der falsche Heilige Geist. Also du hast den Eindruck, es ist der Heilige Geist, aber es ist der antichristliche Geist. Es ist Täuschung, genauso wie ein falscher Christus. Dieser falsche, fromme Geist, der macht es nicht abrupt, sondern der macht es ganz langsam, wie Flugsand Zelt in der Wüste. Er macht das ganz, ganz langsam. Der kommt nur ein bisschen rein. Und zwar, der drängt mich langsam ab, dass der Herr Jesus nicht mehr in der Mitte ist. Und er macht das immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und irgendwann wache ich auf wie in Laodicea, wo der Herr Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, mach mir auf. Und das ist das Drama. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Die Bibel ist hier ganz einfach und sagt in Apostelgeschichte 4, Abvers 10, Auferstehung Jesu, und dann in 12, es ist in keinem anderen das Heil. Da steht das Wort Soteria, Rettung. Also die echte Errettung ist nur in dem, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen. Da steht wieder so, wieder die völlige Errettung, als der Name Jesus. Versteht ihr jetzt auch, warum der Endkampf um die Person Jesu geht? Der wird, wisst ihr, mir ist das vollkommen klar. Ich kann heute hinstehen und sagen, niemand kommt zum Vater, außer durch den Herr Jesus. Es gibt keine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, ohne die Person Jesu. Wer Jesus nicht findet, geht verloren. Egal, ohne Anseher der Person, wie er heißt. Alle Religionen, aus Christentum, wenn es abgefallen ist, alles, was Jesus nicht meint, fährt in die Hölle. Das kann ich heute sagen. Aber wir haben jetzt sehr viel gehört, auch vom Synkretismus. Wisst ihr, und diese ganzen Dinge. Glaubt mir eines, ich habe das lange nicht erkannt, aber das sind alles nur, ich sage es einmal, Vorgefechte. Die entscheidende Schlacht geht um die Person Jesu. Diese ganzen Dinge probiert aus, wie weit die Gläubigen bereit sind, das Evangelium zu verraten. Wisst ihr, dass man sagt, nicht mehr Mann, Frau. Die Bibel sagt, er schuf sie als Mann und Frau. Und er sagt, die Ehe ist vor Gott eingesetzt. Und er sagt, nein, nicht die Ehe, Gleichgeschlechtlichkeit, solche Dinge. Wisst ihr, der antichristliche Geist probiert derzeit aus, wie weit er gehen kann. Aber glaubt's mir, ihr werdet dran denken. Vielleicht müssen wir es auch nicht erleben, da wir vorher sterben oder der Herr vorher kommt. Aber eines ist ganz sicher. Der Endschlag, der Endkampf, die Endschlacht, die geht nur um eine einzige Person. Letztendlich sind es Vorgefechte und der Teufel hat nur ein Ziel, die Person Jesu anzugreifen. Er will in unseren Herzen der Herr Jesus auslöschen, zu Fall bringen, aus der Mitte ziehen und alles andere ist eigentlich, wie soll ich sagen, uninteressant. Weil, wisst ihr, in Apostelgeschichte 2,21 sagt die Bibel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da steht wieder das Wort für völlige Errettung so zu. Das heißt, ich habe eine einzige Waffe. Und jetzt kommen die Irrlehrer mit ihrer komischen Lehre. Du musst zu mir kommen, hat man mir auch gesagt. Du musst zum großen Guru gehen, musst ihm deine Sünde bekennen. Er hat vor Gott die besondere Vollmacht, auch dir zu helfen und dann deine Sünde praktisch zu regeln und dir die Finsternismächte auszutreiben. Das ist alles Unsinn. Die Bibel sagt, und das hat mir, ich weiß nicht, ob er den alten schwäbischen China-Missionar kennt, der schon jahrelang in China ist, der Gottlob, er hat uns einmal erzählt, was er macht, wenn er wirklich Okkultisten hat in China, Japan, wenn er diese Okkultisten hat in Japan, die ja alle Kult treiben, die also zu den Toten gehen, gell, die also wirklich okkult sind ohne Ende, er sagt, es gibt ein ganz einfaches Mittel. Ich sage Ihnen nur eines, ruf den Namen Jesus an. Und er sagt, wenn die den Namen Jesus anrufen, sagen sie, werden sie frei, brechen durch und die Finsternismacht geht. Und drum kämpft der Teufel gegen die Person Jesu, weil er ganz genau weiß, wenn Jesus geoffenbart wird und der Name Jesus angerufen wird, dann hat er verspielt. Dann ist aus, dann weicht die Finsternis. Wisst ihr, das ist doch klar. Und die einfältigen Gläubigen verkaufen der Herr Jesus für ein bisschen Wohlleben. Wisst ihr? Ach, ich gehe jetzt aus der Gemeinde, da ist nicht so lieb. Ich habe jetzt eine Schwester getroffen, die ist weggegangen aus einem ganz, ganz dummen kleinen Grund. Nicht wegen der Gemeinde, sondern weil sie mit einer anderen Familie einen Streit hatte wegen einem kleinen Kästchen. Oder Schränkchen war es, glaube ich. Ich habe es natürlich, menschlich war es schon seltsam, aber ich gehe heute vor, dass der Teufel das gemacht hat, um die in die Falle zu locken. Ich glaube nicht einmal, dass es an und für sich Sünde war, was da passiert ist. Jetzt habe ich sie getroffen. Ich war jetzt gespannt. Nach Jahren, sie begegnet mir wieder. Was sagt sie? Sie ist gekommen und hat gesagt, weißt du, Nie habe ich das Evangelium mehr so gehört, wie als ich bei euch war. Das ist jetzt kein Schmus oder keine eigene Ehre. Und hat signalisiert, ihr Herz sehnt sich danach, zurückzukehren. Wisst ihr, wenn wir unseren Leuten das Zentrum bringend, praktisch, in der Verkündigung, in allem, da kommen Leute und wollen sich an uns hängen, und dann sage ich, du bist mir lieb und wert, aber ich bin der Falsche. Ich kann dir gar nicht helfen. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich mache selbstverständlich zur Zeit fast nichts, als dass ich die Leute zeige, wie sie der Herr Jesus anrufen sollen, was sie tun sollen. Ich schicke sie fort und sage, geh zu ihm, geh nicht zu mir. Und das ist ein Zentralpunkt. Wenn wir das tun, so wie es im Haus des Cornelius in Apostelgeschichte 10 ist, der sagt, ihr werdet Vergebung der Sünde durch den Namen Jesus bekommen, und in derselben Sekunde, diese gottesfürchtigen Leute, fällt der Heilige Geist auf sie. Wenn der Jesus in Vollmacht verkündigt wird und das Herz bereitet ist, dann kommt es zum Durchbruch. Und das ist mir klar, da kommen die frommen Amerikaner. Entschuldigung, ich habe nichts gegen Amerikaner. Ich glaube, dass jede Nation ihre Macke hat. Jede. Aber manchmal haben wir Deutsche ja einen Minderwertigkeitskomplex und glauben, die Amerikaner sind frömmer wie wir und nehmen alles, was da kommt über den Teich, nehmen wir als bare Münze an. Wisst ihr, da kommen die Amerikaner und sagen, ja, man darf nicht zum Herr Jesus beten. Haben wir jetzt wieder Zirkus gehabt, schon eine Zeit her, aber da sind die Amis gekommen und haben gesagt, man darf nicht zum Herr Jesus beten, man darf nur zum Vater im Himmel beten. Ich muss sagen, Entschuldigung, die einzige Offenbarung Gottes des Vaters ist sein Sohn. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 9, Vers 21, über Paulus nach seiner Bekehrung, ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, nämlich der Name Jesus. Entschuldigung, was ist der Name Jesus anrufen als beten? Das ist ja nichts anderes. Wisst ihr, und das ist das, was der entscheidende Punkt ist. Wenn ich den Namen Jesus anrufe, werde ich gerettet werden. Die Bibel sagt, so viele in Aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Ich brauche die Leute nicht in die Einzelseelsorge zu nehmen. Ich muss ihnen nur sagen, geh zu ihm, nimm ihn an. Nimm das Gnadegeschenk der Erlösung an und er bricht durch zur Wiedergeburt. Johannes 3,18, die sich weigern zu glauben, die das nicht tun wollen, der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Es gibt nur einen Weg, den Zorn Gottes praktisch von mir wegzubekommen, das ist Jesu Blut. Und genauso hat der Teufel, der Jesus sagt nämlich etwas Ungeheures in Johannes 14,30. In mir hat er nichts. Wenn du in Christus bleibst und in ihm wirklich in der Stellung in Christus bist, durch Wiedergeburt und dein geistlich in ihm bleibst, sagt die Bibel, hat der Teufel nichts. Das heißt, der Teufel weiß ganz genau, dass er dich nicht packen kann, wenn du in Christus bleibst. Er weiß ganz genau, wenn du den Namen Jesus anrufst, wenn du zum Herrn Jesus gehst, dass er nicht kann. Versteht ihr jetzt, warum alle antichristlichen Kräfte an allen Fronten nur ein einziges Ziel haben, das große Fernziel? Die Eroberung deines Herzens, dass Jesus nicht mehr im Zentrum ist. Das ist der Kampf der Endzeit. Wieso alles andere ist nice to have, sagt man neudeutsch. Das ist nett und freundlich, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ich streite auch nicht mehr über solche dumme Fragen, wie wann die Entrückung ist und Kleiderfragen. Wobei das seine Berechtigung hat, wenn Grenze überschritten werden, dass man es richtig versteht. Gell? Also da bin ich dann auch eindeutig. Aber wisst ihr, ich versuche die Leute klar zu machen, das sind Nebenfragen, die müsst ihr auch biblisch regeln, das muss auch sauber sein. Aber der Hauptkampf geht immer um die Person Jesu. Wisst ihr, ich habe Erinnerungen, junger Gläubiger, und du triffst dann oder bekommst das mit, da treffen sich zwei Gläubige und der andere fragt, hast du deinen Garten jetzt gerichtet? Der fragt was anderes. Wisst ihr, was der fragt? Der fragt, wie steht's mit dir und Jesus? Ist doch herrlich. Wenn Gläubige sich treffen und der eine fragt, wie ist es mit dir und Jesus? Ist alles okay? Ist doch herrlich. Johannes 22, 16 zeigt nochmal, Anrufe des Namens Jesus und die Vergebung der Sünde geschieht. Und wenn man das alles anguckt, auch schon in der Prophetie, die haben das gewusst in Lukas 1. Lukas 1 ist eines der herrlichsten prophetischen Felder der gesamten Heiligen Schrift. Da sagt die Bibel in Vers 69, dass Gott der Vater uns ein Horn des Heils, da steht wieder Soteria, der Errettung, aufgerichtet hat. Und dann sagt er in Vers 71, Errettung, da steht wieder die völlige Errettung, Soteria, Errettung von unseren Feinden. Versteht ihr? Der Teufel, alle Dämonen können mir nichts mehr tun, wenn der Herr Jesus mich völlig rettet. Ist aber der Herr Jesus aus dem Herzen weg bei mir, nicht mehr im Zentrum. Und ich hänge nicht mehr von ganzem Herzen an der Herr Jesus. Dann können mich die Feinde wohl angreifen. Dann können sie mich angreifen. Aber er sagt, völlige Errettung durch ihn. Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Da steht Latreio, das ist das griechische Wort für Gottesdienst darbringen. Das heißt, wenn ich wirklich die Erlösung und die Befreiung von diesen ganzen Dingen erlebe, dann kann ich Gott so dienen, wie Gott Gottesdienst will. Da gibt es keine Programme, das kommt automatisch durch den Heiligen Geist, der dann Raum hat in meinem Herzen. Und dann sagt er, dass dieser Gottesdienst geschieht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm. Alle Tage unseres Lebens. Und die Bibel sagt, er hat dem Tode die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht. Das heißt, dann ist der Tod auch kein Schrecken mehr. Und er sagt, er hat Friede gemacht. Friede mit Gott, Kolosser 1, 20, durch das Blut seines Kreuzes. Epheser 2, Vers 13 und 14. Die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut. Er ist unser Friede. Ich hatte eine Mode, die kam wohl unter anderem von meiner Vergangenheit, wo ich mit evangelischer Bruderschaften zu tun hatte. Also ich bin auch schon rumgelaufen und habe ein langes Hemd rausgehängt und ein Holzkreuz um den Hals gehabt und habe Komplette gesungen. Habe ich also auch schon. Kann man heute nicht mehr vorstellen, aber das war so. Und in der Phase habe ich mir angewöhnt, ich habe ja Gottesfurcht gehabt, habe ich mir angewöhnt, wenn ich eine Sünde hatte oder mich ferne von Gott fühlte, selbst wenn ich keine konkrete Sünde hatte, bin ich hingegangen mit einem Blatt Papier und habe aufgeschrieben, Sünde, was ist jetzt Sache? Und dann habe ich sie alle wörtlich bekannt, jedes geringste. Und dann hatte ich den Glaube, das Blut in Anspruch zu nehmen zur Reinigung. Bis ich Epheser 2 las. Die ihr ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut. Ich bin dann in mich gegangen, wenn ich mich ferne gefühlt habe. Ich habe keine konkrete Sünde gewusst. Da bin ich einfach hingegangen wie ein kleines Kind. Habe gebetet, habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich nahegebracht hast durch dein Blut. Du bist mein Friede. In derselben Sekunde war ich im gleichen Zustand wie früher, wenn ich alle meine Sünde bekannt hatte. Ich war sofort in der Gegenwart Jesu. Und da ist mir klar geworden, den Namen Jesus anzurufen, die Person Jesu, mit ihm zu leben, in dieser innigen Gemeinschaft, das ist das Perfekte. Er hat alle Finsternismächte entwaffnet. Durch ihn wirkt der Heilige Geist. Er ist der, bei dem völlige Errettung ist. Er hat mir das Pfand gegeben. Ich habe freien Zugang, laut Hebräer 10, 19, durch sein Blut ist innerste Heiligung. Ich glaube, es heißt, ich kann durch Jesu Blut die Himmel durchschreitet durch diesen neuen Weg und kann ins innerste Heiligtum, bis dort, wo die Stiftshütte steht im Himmel, vor der Sühnedeckel, vor die Person Jesu dreht, damit man Glaubensakt, wenn ich durch Jesu Blut komme. Das weiß der Teufel. Der Teufel weiß, wie er mich ausschalten kann. Und er weiß, in dem Moment, wenn er mir Jesus, er muss mir nicht einmal ganz wegnehmen, wie er mir Jesus aus der Mitte dringt, bin ich angreifbar. Und der antichristliche Geist weiß, wenn er mal die antichristliche Welle über diese Christenheiten, über diese Welt drüber geht, er weiß ganz genau, er kann nur etwas erreichen, wenn die Leute nicht mehr der Herr Jesus im Zentrum haben. Der antichristliche Geist zielt immer nur auf die Person Jesu. Ist die Person Jesu da, macht er keinen Stich. Keinen. Und die Bibel sagt, das hat ungeheure Auswirkungen. Ich bin frei vom Tod, ich bin frei vom Gesetz. Und was vielleicht noch besser ist, Galater 2, 19, Folgevers, ich bin frei von mir selber. Das heißt, der Jesus regelt alles. Er gibt ein vollkommenes Opfer. In der engen Gemeinschaft mit ihm ist alles geregelt. Versteht ihr? Und wenn ich jetzt in ein Gefangenenlager komme oder das Gefängnis, dann kann ich nicht sagen, oh, wäre das jetzt schön, wenn der vollmächtige Bruder X da wäre, der jetzt mit mir betet und mir die Sünde praktisch abhört, dass ich beichten kann und dann zur Ruhe komme. Auch in dieser Situation, wo ich in größten Nöte bin und völlig weg bin von Menschen und vielleicht so schwach, dass ich kaum mehr rede oder was über meine Lippe bringe. Wenn ich in meine Gedanken den Namen Jesus anrufe, dann bin ich gerettet. Ist euch klar? Es gibt keine Situation, wo ich nicht mit einer blitzartigen Aktion den Namen Jesus anrufen kann und gerettet bin. Versteht ihr jetzt, warum der Teufel das nicht will? Das ist der antichristliche Geist, wo er angreift. Wieso haben wir das lange überlegt? Ist der Islam das Problem? Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Antichrist mal kommt und die islamischen Probleme beendet und dann sagt, so, jetzt bin ich euer Retter. Kann mir sogar vorstellen. Wisst ihr, da geht heißer Hai mit der anderen Hand in Hand. Und dann kommt der wichtigste Punkt. 1. Johannes 3, Vers 8. Der Herr Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich bete manchmal und sage, Herr Jesus, zerstöre die Werke des Teufels in mir, wo irgendwas noch ist, wo ich im Teufel in die Falle gegangen bin, zerstöre es. Ich kann den Namen Jesus anrufen in jeder Situation, bis zur völligen Befreiung. Ihr könnt es in Titus 2 nachlesen, wie diese völlige Erlösung geschieht, wenn ich im Glauben komme. Und dann kommt mein Lieblingsbuch, Hohelied, wo er sagt, der Name ist wie ausgeschüttete Salbe. Ich hatte mal Wasserpsychose, wisst ihr, was es ist? Das ist der krankhafte Drang, die Finger zu waschen, Reinheitswahn. Das hat bei mir die Säuremäntel etwas beschädigt. Ich habe heute noch, wenn ich vielleicht einmal oder zweimal die Finger zu viel wasche, brechen mir die Finger auf. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für eine Wohltat ist und was ich für eine Sehnsucht dann danach habe, die Salbe drüber zu schmieren. Das ist wunderbar. Und wenn ich dann merke, nach 5 Minuten zieht sie ein, dann bin ich wie ein neuer Mensch. Und die Bibel sagt, so ist der Name Jesus, wie eine Salbe, wie der Balsam von Gilead. Weißt du, das ist etwas Herrliches, das mich aus meiner Elend, das mich wirklich herausreißt. Und die Bibel sagt, du sollst ihn anrufen aus reinem Herzen. Die einzige Bedingung, dass ich das alles so tun kann, wie Gott will, ist, dass ich sein Blut in Anspruch nehme und mich reinigen lasse. Und die Bibel sagt, dann wird auch Gott der Vater meine Gebete erhören. Weißt du, es gibt nichts, was hindert. Dann ist das geistliche Leben ohne Hindernisse. Und die Bibel redet davon, dass dann auch der Herr Jesus verherrlicht wird und durch ihn der Vater im Himmel. Und die Bibel sagt, das ist der höchste Name, Epheser 1, könnt ihr in Ruhe nachlesen. Jetzt kommen wir zu einer ganz einfachen Sache, mit der möchte ich auch schließen, weil das ist ein Zentralpunkt. Ich sage es euch ganz ehrlich, die Korintherbriefe sind für mich am Anfang nicht so prickelnd gewesen, weil ich ja sah, dass der Korinther 1, der Brief ist eine Chaotentruppe, das habe ich begriffen. Aber das Korinther 2 ist seelsorgerlich das hohe Lied. Das hohe Lied der Fürsorge Jesu für mich. Und da sagt die Bibel etwas, es ist ungeheuer, über den Herr Jesus. Den verkündigen wir und nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und selber als eure Knechte um Jesu willen. Das heißt, ich sagte Leute, letztendlich, wir verkündigen dir nicht unsere Gemeinde. Wir verkündigen dir nicht bestimmte Lehren. Wir verkündigen dir nicht unsere Gemeindeform. Wir verkündigen dir nicht unsere Spezialerkenntnisse. Wir verkündigen dir nur eines, Jesus. Und jetzt sagt die Bibel etwas, das hat mich auch tief, tief erschüttert. Dienst. Du willst anderen Menschen helfen. Du willst Leute evangelisieren. Du willst deine Berufung ausleben. Du willst wirklich Gott dienen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wisst ihr, ich habe das gesehen, wie Gläubige, führende Leute vor Eifersucht zerplatzt sind. Ich habe gesehen, wie man Dienste kaputt macht wegen Eifersüchtelei, wie man Bibel abändert und alles Mögliche, bloß wegen solchem Unsinn. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Das ist die Regel der Regeln, auch für diesen endzeitlichen Kampf. Und sie gaben nicht nur so, 2. Korinther 8, 5, wie wir es erhofften, sondern, das ist jetzt Programm, sie gaben sich selbst hin. Ihr erinnert euch, gestern Mittag, Römer 12, ganz Hingabe. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn, dann uns durch den Wille Gottes. Ich darf jetzt nur den Namen Jesus anrufen, sein Blut in Anspruch nehmen, dass sein Friede mich völlig beherrscht, mich ihm auf den Altar lege und sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann sagt die Bibel, wenn du dich ihm so hingibst zuerst, dann kommt Epheser 4, dann fängt das Haupt an, mich zu senden. Dann sendet er mich zu den Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt. Vor jeder Hingabe an Dienste, vor jeder Hingabe an Menschen, ist von Gott her verordnet, ich gebe mich immer zuerst ihm hin, Jesus. Und dann sendet er mich. Ich war früher ganz kompliziert. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hätte die gleiche Verkündigung früher mit 70 Bibelstellen gemacht, die hätte ich alle gelesen. Euch wäre der Schweiß ausgebrochen. Hat aber auch funktioniert. Aber ich bin einfach geworden. Darum lasst mich am Schluss bloß einen Satz sagen. Dann klappt alles. Ist nicht eure Sehnsucht? Dass mit mir und Jesus alles in Ordnung ist, dass alles klappt? Dass ich die Endzeit als Überwinder überlebe? Dass es kein Hindernis gibt? Dass ich Sieger bin? Dass ich nicht untergehe? Dass ich keine Angst haben muss um meine Frau? Keine Angst um meine Kinder? Keine Angst um mich? Dass alles glatt geht, alles durchgeht, wie er will. Dass ich mit allem dein Leben lerne, was er mir verordnet. Sie folgt in dem Lamme, wohin er geht. Ich sag's nochmal, dann klappt's. Geschwister, ich habe die große Hoffnung, dass wir verstehen, dass dieser ganze endzeitliche Krieg letztendlich um unser Herz geht, wie wir zum Herr Jesus stehen. Dass der natürlich, das ist auch wichtig, dass wir die vielen einzelnen Angriffsflächen kennenlernen. Das ist alles wichtig. Aber es muss uns klar sein. Letztlich geht es nur um Jesus und mich. Sonst schon gar nichts. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Wenn es auch vom Vater im Himmel verordnet ist, dass alles von dir, alles durch dich und alles zu dir hin geschehen soll. Du bist die perfekte Offenbarung des alleinigen, unsichtbaren Gottes. Du bist der, der beim Vater in dieser Lichtswelt war, wo es nicht einmal Zeit gab, auch keine Ewigkeit, gar nichts, wo überhaupt nichts war. Und du warst bereit, in deiner brennenden Liebe für uns verlorene Seele, dass du die Himmel verlassen hast, diesen überhimmlischen Bereich, Mensch geworden bist wie wir, in der Fluch der Sünde gegangen bist, in der Dreck des Elends von uns Menschen, diesen Fluch am Kreuz von Golgatha ausgehalten hast, alles bezahlt hast, gestorben bist wie jeder andere Mensch, im Totenreich den Teufel entwaffnet hast, auferstanden bist, die Himmel durchschritten hast, ins innerste Heiligtum gegangen bist, eine völlige Erlösung geschaffen hast, du hast dich niedergesetzt zur Rechte des Vaters, auf das wir verstehen auch bildhaft, dass alles vollbracht ist. Und jetzt hilf uns zu verstehen, dass die Ehre des Vaters ist, dass wir dich ehren. Dass es dich verherrlicht, wenn wir dieses vollkommene Opfer annehmen, wenn wir dich im Mittelpunkt haben. Und nur du allein bist der Kenner der Herzen. Du weißt, wie mein Herz vor dir steht. Du weißt, wie das Herz meiner Geschwister vor dir steht. Du weißt auch, ob ein Herz in unserer Mitte ist, das dich noch gar nicht kennt, das leer ist. Ich bitte einfach, der du sagst, du wandelst inmitten des Leuchters, der du in unserer Mitte bist, geh durch unsere Reihe und gib uns die Gnade, dass wir dir begegnen dürfen. Wir beten dich an für das vergossene Blut, für der gebrochene Leib, für deine Auferstehung, für deinen vollkommenen Sieg. Und wir beten dich an für dein Erbarmen, das du mit uns arme Seele hast. Amen.
Amen.